Podcast. Wattevögel von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.
Magde Podcast, Staffel 1, Folge 113. Und wir sind mitten im Oktober. Wir grüßen euch und hoffen, dass ihr dem Wetter etwas abgewinnen könnt, der Stimmung etwas abgewinnen könnt und versuchen jetzt, so dass nicht so ist, ein bisschen Sonne in eure Seelen zu zaubern mit Geschichten rund um Magdeburg. Das heißt, vieles aus Magdeburg, aus der Umgebung, Menschen, die hierher ziehen, uns vielleicht was von ihrer Heimat erzählen oder uns erzählen, wie schön es bei uns ist, weil der Magdeburger lobt ja wie folgt. Kannst du nicht meckern. Mehr ist da nicht drin. Mir gegenüber sitzt ein junger Mann, der einem die Defizite, das habe ich im Teaser auf diese Show schon einmal so formuliert, der einem die Defizite von jemandem selbst einfach sehr gut darlegen kann. 30 Jahre jung, schon Doktor und Zoodirektor. Herzlichen Glückwunsch, Herr Bruce.
Besten Dank.
Dr. David oder David, was ist denn eigentlich richtig?
David.
Das ist immer, das muss man ja auch immer erstmal klären. Studiert, also Tierarzt ist das, was Sie sind.
Genau, genau.
Und dann aber auch schon, ich glaube, 3 Jahre in Hof Zoodirektor gewesen.
Genau.
Vom Größenverhältnis der Hofer Zoo und unserer, muss man sich das vorstellen?
Der ist deutlich kleiner von der Fläche her, von den Tieren her genauso gut gefüllt. Die Tiere waren halt nur alle ein bisschen kleiner.
Die Tiere waren kleiner.
Genau.
Freunde und Freundinnen der Erdmännchen freuen sich jetzt auf jeden Fall. Seit 1. Juni hier bei uns, muss man irgendwas wissen rund um Ihre Kindheit? Ist da alles gut gelaufen oder ist der Wunsch, Zoodirektor zu werden oder irgendwas mit Tieren zu machen, auf ein tiefes Trauma zurückzuführen?
Nee, auf gar keinen Fall. Das war der einzige Wunsch. Ich hatte gar keinen Plan B.
Warum?
Ja, ich sag mal, als Tiermensch muss man so ein bisschen anders sein im Kopf. Und ich glaube, das bin ich.
Wie?
Verrückt.
Verrückt?
Ein bisschen kaputt vielleicht. Das ganze Leben dreht sich um Tiere.
Ja.
Und dann landet man halt schnell im Tiermedizinstudium und dann ging das so weiter.
Okay. Okay. Das heißt, weil man das Wohl der Nager, Säuger, beflügelten Tiere und so weiter über das eigene stellt oder spannender findet, weil man Tiere spannender findet als Menschen?
Ja, schon. Als Tierarzt muss man sich nicht fragen, wann sterbe ich, sondern wann werde ich durch ein Tier mal umgebracht. Wenn man sich die älteren Tierärzte alle mal anguckt, da gibt's immer irgendwo eine Stelle, die funktioniert nicht mehr richtig, weil ein Tier dran schuld war.
Immer wenn jemand Tierarzt in meiner Umgebung sagt, dann habe ich ein Trauma. Das geht zurück auf irgendwelche alten Fernsehserien, als die Welt noch schwarz-weiß war. Mhm. Zitat Ende meiner Tochter. Papa, du bist so alt, bei dir war früher die Welt noch schwarz-weiß, als du klein warst. Da ist mein Trauma, dass ich Menschen hier filmt, dabei zugucken musste, wie sie sich so einen riesen Handschuh über den Arm gezogen haben und in eine Kuh hinten reingepackt haben.
Oh, das ist herrlich im Winter, hat immer einen warmen Arm.
Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ich schwöre, ich habe das nicht mit Herrn Bruce verabredet. Ich habe mir fast gedacht, so haben wir doch herausgearbeitet, was die Macke ist.
Ja.
Sie sehen halt das Gute.
Man muss immer das Gute sehen. Und wenn man bei -3, -4, -5 Grad in einem Rinderstall hinter den Rindern stand, dann ist man froh, wenn man irgendwo wenigstens wieder einen warmen Arm hat. Und das ist ja dann auch immer eine spannende Sache, weil man findet da drin immer was Unterschiedliches.
Das Gute am Arm, im Arsch der Kuh ist die Wärme. Naja. Haben Sie das so im Studio auch formuliert irgendwie oder ist das eher zwischen den Vorlesungen passiert, dass man diese Vorteile erklärt bekommen hat?
Ja, das passiert eher zwischen den Vorlesungen. Die sind an sich recht trocken und das echte Leben wie bei allem immer dazwischen.
Wo haben Sie denn studiert?
In Hannover. Das erklärt das reine Hochdeutsch.
Das erklärt einfach auch, dass Sie unbedingt nach Magdeburg wollten, weil wir Magdeburger sagen gerne, dass wir den Hannover nicht tot über den Gartenzaun hängen möchten, aber nicht, weil die Stadt so hässlich ist, sondern weil es da so langweilig ist. Ich habe das sogar mal ausprobiert, habe mehrere Wochen, Monate dazu gebracht und es hat funktioniert.
Och, ich kann mich nicht beklagen. Nee. Das Tiermedizinstudium ist ja eigentlich rein weiblich besetzt, 98% Damenquote. Ich fand's lustig, war eine schöne Angelegenheit.
Ist das so, dass es mehr Tierärztinnen gibt als Tierärzte?
Sehr viel mehr. Ich glaube, wir waren im Semester 14 männliche Kommilitonen dabei.
Okay.
Das Tiermedizinstudium ist mit 2 Staatsexamen ein recht lernintensives Studium.
Logisch.
Das heißt aber auch, freitags muss entsprechend der ganze Lernfrust irgendwo weggefeiert werden. Und ich denke, da war immer was los. Also ich konnte mich da gar nicht beschweren.
Ja. Die recht auffällige Schnalle ihres Gürtels von der Größe einer Tischtennisplatte verzinkt oder was das auch immer ist, sehr glänzend mit einem Hirsch drauf, hat nichts mit der Feierei zu tun.
Nee, das hat nichts mit der Feierei
zu tun. Sind Sie Jäger?
Die gefällt mir eigentlich, ja. Ich habe auch einen Yachtschein und einen Falkner-Yachtschein.
Okay. Ach so, Sie können auch das so mit pfeifen und dann kommt der Adler angeflogen.
Dann kommt er theoretisch, wenn er gut erzogen ist, ja.
Ich hatte mal eine Zeit lang im Park hier hinten in diesem Vogelpark, wie heißt denn dieser, jetzt kommt mir der Name nicht in den Sinn, da hatte ich mal eine Zeit lang eine Patenschaft für einen Adler. Der war nämlich blind. Und der ist manchmal, wenn der gekommen ist, so halb cool nur gelandet. Und der tat mir so leid, da habe ich mal für 2 Jahre eine Patenschaft übernommen. Ihr wisst schon, südöstlich in Sachsen-Anhalt unten, dieser wunderschöne Park, komme ich gerade nicht drauf auf den Namen. Man möge mir das bitte verzeihen, geht aber auch jetzt um den Magde-Podcast. So, aufgewachsen sind Sie dann wo?
Aufgewachsen bin ich im Rheinland. Also ich bin einmal quer durch Deutschland praktisch.
Jesus, also Rheinland aufgewachsen? Also sind Sie eine Faschingsbirne, so sagt man bei uns hier, nicht böse sein?
Ja, ich bin aus der Alaaf-Ecke, nicht aus der Hellau.
Alaaf ist Köln, oder?
Mhm, genau.
Oh Gott sei Dank, dass ich die 50-50 Chance richtig getippt habe. Okay, dann haben wir jetzt also ein verrückter Mensch, der von vielen Frauen umgeben Tiermedizin studiert hat, in einem langweiligen Hannover und das Beste draus gemacht hat. Dann 3 Jahre in einem Zoo, der flächenmäßig ein bisschen kleiner ist als der hier in Magdeburg, ähnliche Tiere hat, aber die sind alle kleiner unterwegs gewesen ist. Und dann, und das ist ja sein Glück, den Weg hier zu uns nach Magdeburg in unseren Zoo gebracht hat. Also weil die Leute, die jetzt hier zuhören, dessen können Sie ja auch gewiss sein, das sind ja welche, die sind teilweise 60, 70, manche Leute sind so 40, 50 und so oder 30 und die sind alle schon sehr oft hier im Zoo gewesen. Das ist doch dann, haben Sie das schon gemerkt, wie die Magdeburger sind? Also
ja, doch, durchaus.
Wie? Wie ist Ihr erstes Fazit seit einem, ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr?
Ja, man muss die Magdeburger so ein bisschen überzeugen und wenn sie mal aufgetaucht
sind. Wovon?
Von allem.
Okay.
Von allem. Und wenn sie dann mal aufgetaucht sind, dann sind es ganz herzliche Leute.
Okay. Zoodirektor ist ja so ein kniffliger Job, weil man ist halt Zoologe. Haben Sie eigentlich ein Spezialgebiet?
Ich habe mich fokussiert auf die Reproduktion der Tiere. Also ich war praktisch Gynäkologe, Androloge für Tiere.
Psychologen sollen jetzt entscheiden, ob das was mit der Vielzahl der weiblichen Kommilitoninnen zu tun hat oder nicht. Ich kann jetzt nur sagen, weil man kann das ja nicht gucken, Ihr Lächeln war vielsagend gerade, lieber Herr Bruce. Okay, darüber haben Sie auch Ihre Doktorarbeit wahrscheinlich geschrieben.
Ich habe mich mit Pferdesperma beschäftigt und wie man das am besten über die Jahrhunderte konservieren kann, genau. Mensch.
Ein Pointenfeuerwerk, dieser Podcast.
Das ist toll.
Aber wir müssen natürlich auch noch über keine Angst, ich versuche alle Themen irgendwie auch anzusprechen, weil so ein Zoo ist ja auch immer ein Ding, über das man diskutieren kann, gerade wenn es um die Zukunft geht. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Magdeburg. Erste Amtshandlung, fand ich auch lustig, könnte man lesen, dass sie da erstmal gleich auf den Bagger steigen mussten und dann fürs Schimpansenhaus, fürs Neue irgendwie irgendwas gemacht haben. Auch komisch, oder?
Naja, da muss es ja mal vorwärts gehen bei der Baustelle. Von daher haben wir das erste Baggern zur Chefbaustelle gemacht. Ich habe auch so ein bisschen mehr für die Bilder gebaggert. Das war ein sehr großer Bagger, da konnte man auch sehr viel kaputt mitmachen. Von daher war ich da recht vorsichtig mit dem Gerät.
Okay, und wie steht es denn mit der Baustelle? Weil es gibt ja einige Baustellen im Zoo, oder?
Ja, wir sind bei den Schimpansen eigentlich ganz gut dabei. Die Gründung für die Pfähle, um die Voliere hinterher zu tragen, die ist drin. Die müssen jetzt entsprechend aushärten, bevor es dann mit dem Metallbau weitergeht. Also da sind wir noch eigentlich voll im Zeitrahmen.
Okay, was gibt's noch so gerade, was ihr bastelt und...
Gebastelt wird hier eigentlich immer und überall. Das ist einfach der Tatsache geschuldet, die Tiere gehen nicht sehr pfleglich mit der Bausubstanz um. Die freuen sich eher, wenn man seinen Stoßzahn in die Wand rammt, dass dann jemand angerannt kommt und sich herrlich drüber aufregt. Das finden die eher noch ganz lustig. Die verstehen nicht, dass das vielleicht eine recht teure Wand war. Von daher wird hier eigentlich immer überall gebastelt. Wir haben hier eine recht alte Bausubstanz. Das hat auch zur Folge, dass irgendwie immer nachgebastelt wird, nochmal was ertüchtigt wird, was damals in einem Schulprojekt der DDR da gebaut wurde. Das steht immer noch teilweise und wir ertüchtigen es immer noch weiter.
Okay, aber so gute Wertarbeit, wenn das jetzt da immer noch steht.
Da kann man gar nichts sagen. Also wenn das damals tatsächlich von den Schülern, den Nicht-Fachkräften gebaut wurde und es steht immer noch, top, super.
Geil. Auch da könnte man jetzt eine Pointe machen, möchte ich nicht. Am Ende verärgert man bloß jemanden. Und das mit dem Zahn im Holz, wer kennt es nicht, Welcher 5- bis 9-jährige Mensch kennt es nicht, während des Zahnwechsels ins Holzbett gebissen zu haben, damit es irgendwie vorangeht? Sensationell. Ja, Sie haben es jetzt mehrmals schon gesagt und ich weiß auch, dass das hier so ein doofes Thema ist. Das nervt auch mit diesen Schimpansen, oder? Mhm. Können wir nicht mal, ich bin ja ein Freund davon, da immer die Normalität der Geschichte nach außen zu tragen. Mhm. Ich hatte damals auch so ein ambivalentes Verhältnis zu unserer super bekannten Band hier aus der Region, Tokyo Hotel, die in so einem Podcast gar nicht wussten, glaube ich, was sie da angerichtet haben. Da der Magde-Podcast auch mit Gustav, dem Schlagzeuger von Tokyo Hotel, wer das jetzt nicht wusste, befreundet war, haben wir versucht, da mal so Kontakt aufzunehmen und wollten was hin und her wurschteln, hat leider nicht funktioniert. Wie steht's denn? Schimpansen, alles ganz normal, die zuppeln an sich rum, aber auch das ist normal.
Naja, erstmal ist immer wichtig zu sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wenn ich ein Problem habe mit meinem Auto, dann gehe ich zum Automechaniker und der sagt mir, was das Problem ist. Wenn ich gut Musik mache, dann soll ich vielleicht gut Musik machen und wenn ich mich gut mit Tieren auskenne, dann soll ich mich vielleicht darum kümmern. Und wenn jeder das macht, was er gut kann, dann vermeidet man eben solche Situationen.
Ich wünschte, Sie wären damals schon da gewesen. Ich hatte den Eindruck, dass halt so ein bisschen, es waren ja sehr viele Leute damals involviert, auch im Zoo, und da kam ja dann aufgrund eines Podcasts, das muss man sich ja vorstellen, von zwei Popstars in Hollywood, die seit 100.000 Jahren nicht hier waren und auch nicht müde wären zu sagen, dass es in Magdeburg nicht alles gut war.
Und mittlerweile Werbung für McDonald's machen.
Schon gemacht haben und ja, naja, das ist wegen des Geldes. Da lachen die uns aus, aber das ist witzig, ist ein bisschen Whataboutism, würden die uns jetzt vielleicht entgegenknallen, aber nee, der Fakt war ja, dass da hier 30, 40 Journalistinnen und Journalisten ankamen und Teams und so weiter. Und wenn sie da den Satz rausgeballert hätten, hätten sie es gemacht? Hätten
auf
sie
jeden die Eier Fall. Gehabt, ja? Ja, natürlich. Was soll passieren?
Ja.
Okay. Vom Prinzip her ist es so, die eine Schimpansin, die dieses Verhalten zeigt, die hat es ihrer Tochter gezeigt, wie man es eben nicht macht, dieses Overgrooming, also die gegenseitige Fellpflege in übertriebener Form. Das ist drin in dem Verhalten, das können wir ihr auch nicht mehr abtrainieren, wir können sie dabei unterstützen, dass sie das nicht so oft macht. Im Endeffekt ist es drin, da werden wir auch nichts mehr dran ändern können. Sie selber hat keine Haarfollikel mehr, das heißt, dieser Schimpanse wird auch nie wieder haarig werden. Im Endeffekt müssen wir mit der Situation leben, das Beste draus machen. Diese Tiere stammen auch noch aus einer Zeit, wo man gar nicht so richtig wusste, was sind die Bedürfnisse eines Schimpansens, wie habe ich sie zu halten. Die Tiere werden sehr alt und schleppen das Problem dann halt auch entsprechend sehr lange mit. Sollen wir die Tiere deswegen erschießen? Auf gar keinen Fall. Sondern wir müssen mit dem Verhalten leben, wir müssen es den Besuchern erklären, das ist so, das ist nicht mehr zu ändern.
Und hat es was mit der Art und Weise, wie sie dort gehalten werden, zu tun oder nicht? Das können Sie ja wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen, weil die schon so alt ist, die Schimpansen.
Dass die Tiere kamen damals auch aus einer anderen Einrichtung, ist die Frage, hat es hier begonnen, hat es bereits da begonnen und eben die Tiere sind halt wie gesagt alt, die stammen alle aus einer Zeit, wo man noch gesagt hat, Mensch, einen kleinen Schimpansen, den ziehen wir mit der Hand auf, der verpasst dann natürlich wahnsinnig viel, ist fehlgeprägt, hält sich für eine Mischung aus Schimpanse und Mensch. Und dann ist dieses hochkomplexe Sozialleben, was diese Tiere zeigen, einfach von Grund auf gestört, wenn die Grundkommunikation schon irgendwie nicht so richtig funktioniert. Von daher, das zieht ja momentan auch durch die Presse, in Bremerhaven gab es den Fall, wo man sich aktiv gegen die Handaufzucht von einem jungen Schimpansen entschieden hat, einfach vor dem Hintergrund, dass der Mensch in der intensiven Handaufzucht dem Schimpansen gar nicht beibringen kann, Mensch, du bist eigentlich ein Schimpanse und kein Mensch oder kein Mischwesen aus dem Ganzen. Und damit vermeidet man halt hinterher solche Fälle, wo man dann über lange Jahrzehnte Tiere hat, die gar nicht so richtig wissen, wer sie sind und die dann auch sich entsprechend gar nicht artgemäß ausleben können.
Eieiei. Und jetzt, wenn dann irgendwann diese neue Einrichtung fertig ist, dann wird sich wahrscheinlich auch gar nichts dran ändern. Das hat damit wenig zu tun, oder?
Das hat damit wenig zu tun. Sie hat, wie gesagt, gar keine Haarfollikel mehr. Das heißt, die Haare werden auch gar nicht nachwachsen können, weil eben die Grundlage gar nicht da ist. Ich meine, manche türkische Kliniken sind ja auch spezialisiert, dass wieder Haare sprießen. Oh, das ist für uns keine Option hier. Wir müssen die Situation so nehmen, wie sie ist. Wir haben ein intensives Managementprogramm für Sie mit Enrichment, mit regelmäßigen Kontrollen. Wir sind in engem Kontakt mit den Amtsveterinären, was das angeht. Wir sind im engen Kontakt mit dem europäischen Erhaltungszuchtbuch. Wir sind im engen Kontakt und Mitglied des Jane Goodall Institutes, die ja auch mehrfach hier war. Von daher, wir tun da alles Menschenmögliche. Was ganz wichtig ist, mir nochmal zu erwähnen, es ist eklatant wichtig, dass wir diese Menschenaffen halten. Gerade westafrikanische Schimpansen sind hoch bedroht. Dort, wo die eigentlich vorkommen, haben die Menschen wenig zu essen und essen eben alles, was irgendwie ein bisschen Fleisch auf den Rippen hat. Das nennt sich dann Bushmeat. Da wird auch gerne mal dann eben entsprechend ein Schimpanse gegessen. Und ganz wichtig, unsere Tiere hier sind Botschafter für die Tiere draußen. Zum einen wollen wir natürlich eine Reservepopulation in Menschenobhut halten, dass falls die Situation dort draußen so schlimm wird, dass es irgendwann mal gar keine Tiere mehr dort gibt, wenn wir danach den Lebensraum wiederherstellen, und da sprechen wir denken in diesem Zuchtprogramm über 100 Jahre nach, 150 Jahre bei manchen Zuchtprogrammen. Erst wenn der Lebensraum wiederhergestellt ist, können wir anfangen auszuwildern, und dafür brauchen wir eben in Menschenobhut Reservepopulationen. Das hat bei den Pschewalz-Gefährten ganz wunderbar geklappt. Das klappt gerade mit den ersten Tigerauswilderungen in Kasachstan wieder. Bei den Schimpansen ist es noch nicht ganz so schlimm. Die Wildpopulation steht trotzdem massiv unter Druck. Das ist das eine, dass wir diese Reservepopulation halten müssen. Und zum anderen ist, dass unsere Schimpansen Botschafter ihrer Art sind. Ich kann einen schönen Film zeigen. Unsere Jugend ist so überreizt. Die schaut auf Instagram ständig 15-Sekunden-Filmchen, Dopaminschock nach Dopaminschock. Da kann man die schönste Tierdoku gucken, das wird einfach nicht so vermittelt, wie wenn ich direkt vor dem Schimpansen stehe, ihn höre, ihn rieche, vielleicht noch eine kommentierte Tierfütterung dazu habe, und dann wird das Herz berührt und dann sagt man, Mensch, wenn ich nochmal eine Terrasse baue, dann gehe ich vielleicht zu meinem lokalen Steinmetz und gehe nicht aufs Tropenholz. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir da das Denken anregen, weil wenn wir sagen, Mensch, Tropenholz, das kommt wahrscheinlich daher, wo eigentlich der Schimpanse in seinem intakten Regenwald leben sollte, können wir vermeiden, machen wir es lokal irgendwie, vielleicht aus dem lokalen Steinbruch, und das ist auch unsere ganz wichtige Aufgabe.
Das war gerade ein Mega-Move, den sie da hingelegt haben, weil erst sind sie wirklich, an ihnen ist ja auch ein Comedian verloren gegangen so ein bisschen, weil dieses Bild von einem Schimpansen, der zwischen den ganzen Männern und den komischen Binden um den Kopf drumherum in einem Flieger Türkei hin und zurück sitzt, das war schon sensationell. Ich kann mir vorstellen, das ist bei dem einen oder der anderen hängen geblieben, und das war erstmal gut, aber dann, wie sie vom Humorvollen dann auf das Inhaltliche gerade gekommen sind, sensationell, so kann es funktionieren, wobei, sind sie eigentlich schon mal so auf Stadtobri getroffen oder so? Musste es schon mal so mit, was weiß ich, na, sie wissen schon, so die alten Herrschaften, die meistens dafür sorgen, wie so ein Zoodirektor, ob es ihm gut geht oder aber auch nicht. Meistens geht es auch um Finanzen. Aber ich kann mir vorstellen, sind sie da schon angeeckt irgendwie mit der Art, die sie jetzt gerade so an den Tag legen?
Es hat sich noch niemand getraut, mir das zurückzumelden, aber ich denke, das kann ich ab.
Ja, ist halt lustig. Ich finde diese Art von Kompromisslosigkeit witzig, und das werde ich mal beobachten. Ich habe sie im Auge.
Das ist gut.
Ich habe sie im Auge und gucke mir das an.
Im Endeffekt, wir haben halt hier einfach eine ganz ernsthafte Basis. Wir werden immer so ein bisschen wahrgenommen als Kinderbespaßungseinrichtung. Ja. Das sind wir in ganz kleinen Teilen. Wir sind die größte außerschulische Bildungseinrichtung, die Magdeburg hat. Wir sind eine Artenschutzeinrichtung, wir sind eine Forschungseinrichtung. Momentan gibt es auf der Welt 8 Milliarden Menschen, bis Mitte des Jahrtausends werden wir bei 10 Milliarden sein, und dann können wir uns einfach mal ausrechnen, wie viel Natur, echte unberührte Natur es noch geben wird, eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Und von daher
Horrorszenario, was
haben wir eigentlich nur schlechte Botschaften. Wir haben immer kleine Lichtblicke. Es gibt wieder Wildpferde in der Mongolei, in Kasachstan gibt es die ersten Tiger. Die nur unter Vorbehalt, denn den kaspischen Tiger, der dort eigentlich vorkommt, haben wir schon ausgerottet. Da haben wir jetzt sibirische Tiger ausgewildert und müssen erstmal schauen, kommt der sibirische Tiger da in dem etwas anderen Lebensraum überhaupt klar? Von daher, wir werden in nächster Zeit sehr viele, sehr traurige Botschaften haben. Nichtsdestotrotz müssen wir immer die guten zeigen. Wir können bei uns am Spielplatz, haben wir eine wunderschöne Voliere für Bali-Stare und Dolchstichtauben. Diese Vögel werden von den meisten Leuten gar nicht so richtig wahrgenommen. Es gab mal nur noch 6 Bali-Stare draußen unterwegs auf Bali. Der Rest, praktisch, da hat man gesagt, Mensch, da müssen wir was gegen tun, weil die Vögel werden immer weggefangen für die lokalen Singvogelmärkte. Dann hat man im Endeffekt dort vor Ort wieder eine Zuchtstation aufgebaut mit eben Vögeln aus Menschenobhut, die dann Privatzüchter und Zoos beigesteuert haben, und ist jetzt gerade dabei, so ein bisschen das Mindset der Leute zu ändern, dass man denen sagt, es ist doch eigentlich viel cooler, einen Vogel zu haben, den ich mir selber gezüchtet habe, und damit meinen Gesangswettbewerb zu gewinnen, als irgendeinen Vogel aus dem Wald rauszufangen und damit zu gewinnen. Dass man die lokale Bevölkerung dahin kriegt, stolz auf ihren eigenen Vogel zu sein, denn erst wenn die lokale Bevölkerung die lokalen Wilderer praktisch verfolgt und anprangert, erst dann haben wir überhaupt eine Chance, die Wälder wieder mit Vögeln zu versehen. Wenn wir das vorher nicht schaffen, wird jeder Vogel weggefangen und das ist unsere Aufgabe.
Das Spannungsfeld zwischen Tierschutz und also den krassen, intensiven Tierschützern und dem, wie Sie das jetzt gerade in der Light-Version beschrieben haben, das ist schon ein krasses, glaube ich, ja. Weil der Tierschützer, der mitunter auch sehr und bestimmt aus seiner Sicht auch und aus der Sicht der Tiere sehr zu Recht militante, der hat natürlich eine gute Absicht, ist dann aber mitunter auch wahrscheinlich so ein bisschen wie blöd in einem Zoo vom Elefant im Porzellanland zu reden, aber macht dann mit der guten Absicht und dem Aktionismus mehr kaputt als das, was Sie da gerade gesagt haben. Wie kommunizieren Sie denn das? Also sind Sie in Kontakt mit den wirklich harten Tierschützern und so, die ich hier an dieser Stelle nicht blamen möchte, sondern eher grüßen?
Ich würde nochmal differenzieren. Wir müssen differenzieren zwischen den Tierrechtlern, den Tierschützern und dem Artenschützer. Der Tierrechtler möchte halt unterm Strich Menschenrechte für Tiere. Das ist in der momentanen Gesellschaft absolut unmöglich. Das würde jegliche Ernährung, Bekleidung und sonst wo tierische Produkte überall noch, ich glaube Rotwein wird durch Hirschblasen gefiltert oder was auch immer, das ist einfach ein sehr ambitioniertes Projekt, was ich auch als Tierarzt mit meinem fachlichen Hintergrund nicht mittragen kann, weil der Mensch zwar auch ein Tier ist, wir haben aber eine Ethik und eine Moral. Wenn man mal ein Video gesehen hat, wie eine kleinere Schimpansengruppe überfällt und dann in Kannibalismus übergeht, während der andere Schimpanse noch lebt, dann muss man die Ethik und Moral da ganz stark hinterfragen. Dann haben wir die Tierschützer und da ist ein kleines Spannungsfeld zwischen Tierschutz und Artenschutz. Für den Artenschutz zählt praktisch wie im Bienenvolk das große Ganze. Da ist dann manchmal zum Beispiel, wir haben es in der Verfütterung von Zootieren, dieses Spannungsfeld, der Artenschutz, dem Tierschutz so ein bisschen übergeordnet, weil in der Sekunde, wo ich eine männliche Antilope habe, die kein Weibchenrudel abkriegt. Wenn ich die in Junggesellengruppen zusammenfasse, dann habe ich irgendwann das Problem, diese Junggesellengruppe ist unnatürlich. Die können gar nicht ihre Triebe ausleben. Dazu gehört eben auch die Fortpflanzung. Wir haben ganz viele Antilopen, die in ein Männchen viel Weibchengruppen leben. Das heißt, in der Geburt fallen meistens 50-50, 50% Männchen, 50% Weibchen. Es wird niemals die Situation auftreten können, dass für jedes Männchen, was geboren wird, ein Weibchen oder eine Weibchengruppe da ist. Das funktioniert gar nicht. Und dann müssen wir uns als Artenschützer immer fragen, wir halten diese Tiere, um eine gesunde, junge Reservepopulation zu halten. Dazu gehört auch, dass die Fortpflanzung ausführen können. Denn wenn man sich mal die Jugend in der Disco anguckt, worum geht's da? Eigentlich ist das eine Fortpflanzungsveranstaltung.
Ich bin die ganze Zeit verkniffen, dieses Bild mit reinzubringen. Genau, aber Gott sei Dank habe ich Sie, den jungen Doktor hier.
Genau, so ist es ja eigentlich, ne? Und das wollen wir den Tieren ja auch zugestehen. Die Fortpflanzung, da gehört ganz viel zu. Das Werben um die Weibchen, das Verteidigen der Weibchen, für das Weibchen das Trächtigsein, die Geburt an sich, die Jungenaufzucht. Und irgendwann kommen wir zu dem Punkt, da kann man nicht mehr alle männlichen Nachkommen platzieren. Und dann sind wir wieder auf der anderen Seite, schauen wir uns das aus Löwensicht an. Das Gesündeste, was ein Löwe fressen kann, ist der komplette Tierkörper. Da ist Darminhalt dabei, da sind Knochen dabei, da sind Sehnen dabei, da ist Haut dabei, das super Zahnpflegemittel ist. Und dann kommen wir irgendwann zu dem Punkt, dass wir dann sagen, Mensch, jetzt ist dieses Tier hier artenschützerisch übrig, wir können keinen Gehegeplatz damit blockieren. Das wird dann entsprechend der Verfütterung zugeführt und da haben wir diesen Knackpunkt Artenschutz, Tierschutz, der dann so ein bisschen konträr gegenübersteht.
Super spannendes Thema. Wie oft müssen Sie diese Rede halten, also um das zu erklären? Oder
immer, jeden Tag.
Immer, ja? Ist das so, dass Sie halt auch mit Mailkontakt oder Telefonaten oder sowas hier zu tun haben?
Sehr viel. Aber das ist unsere Aufgabe, dieses Spannungsfeld zu erklären.
Also weitermachen, einfach sich hier melden, weitermachen.
Weitermachen, immer nachfragen, das ist unsere Aufgabe, das zu erklären.
Ton wäre in Ordnung, wenn er in Ordnung ist.
Genau, das auf jeden Fall. Also wenn mich hier jemand beschimpft am Telefon, dann lege ich auch einfach auf. Irgendwo ist Schluss, wir sind alles Menschen, wir sollten alle eine gute Kinderstube genossen haben. Aber das ist im Endeffekt unsere Aufgabe und vielleicht haben sie es gemerkt, das ist das, wofür ich brenne. Das,
ja, ist das auch ein bisschen wärmer Menschen, geworden im Raum.
Genau, dass sie das den Menschen beibringen. Das ist, es fällt einem als Tierarzt natürlich auch nicht leicht, eine Schlachtung zu vollführen zum Zwecke der Verfütterung. Aber es ist im Endeffekt das Ehrlichste.
Ja. Und es ist wichtig, dass es weitergegeben wird, erklärt wird und immer, immer wieder, dass es halt über die Generationen nicht verloren geht und dass man es halt wirklich so sehen kann. Sind ja dann das auch, ja, wenn man sagt, das Projekt Zoo für die Zukunft, stand es nicht auch in Ihrer Bewerbung, beziehungsweise war das nicht das, womit Sie angetreten sind, die Transformation vom Zoo, wie ich ihn kenne, aus den 70er und 80er Jahren, wo wir hier einfach zugeguckt haben und uns des Lebens gefreut haben, jetzt in, wie war das, ein Vier-Säulen-System haben Sie, oder?
Genau, Forschung? Wir haben ein Vier-Säulen-System, das gibt sich im Endeffekt aus der EU-Gesetzgebung. Der sagt, wir haben vier Aufgaben als Zoos, hat die EU gesagt, das sollen die Länder oder die Teilnehmer der EU bitte tun. Und Deutschland hat das eben im Bundesnaturschutzgesetz festgeschrieben und hat dann gesagt, die Zoos, die sollen das machen, die sollen sich drum kümmern. Wir sind Orte der Erholung. Wir sind Orte der Bildung, der Forschung und des Artenschutzes. Und das funktioniert nur zusammen. Denn wenn man am Wochenende hierher kommt, nach einer langen Arbeitswoche, dann will man sich eigentlich erstmal erholen. Und dann kommt praktisch die Bildung so ein bisschen mit dem Kinnhaken von links. Das findet dann statt über die Beschilderung, über pädagogische Angebote für Kindergeburtstage, über Keeper-Talks, wo die Tierpfleger erzählen zu den Tieren. Dass praktisch jeder, der im Zoo war, auch was lernt. Und dann kommt er das nächste Mal wieder und lernt schon wieder ein bisschen was. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben hier in Magdeburg was ganz Besonderes. Wir haben zwei Zoopädagogen. Sehr viele andere Zoos haben nur einen. Wir haben zwei und wir haben die schöne Situation, dass wir es gar nicht schaffen, alle Kindergartengruppen und Schulengruppen, die hier anfragen, überhaupt durchs Gelände zu schleusen, weil selbst diese zwei Zoopädagogen eigentlich noch zeitlich zu wenig sind. Die haben dann verschiedenste Themenführungen über Regenwald, über Wasserkreisläufe, so dass man da praktisch für jede Altersklasse was zum Lernen hat. Und selbst die Kindergeburtstage haben immer eine tiefere Message, wo wir sagen, Mensch, das ist das, Müllvermeidung ist, kann man auch spielerisch aufbereiten in Form eines Kindergeburtstages. Und dann haben auch schon die Vierjährigen was gelernt hier.
Das ist auf jeden Fall eine Zukunft, also eine klar definierte Zukunft, warum Zoos dann doch erhalten bleiben müssen, bei aller Kritik und bei allem, was man aus welchem Gesichtspunkt auch immer da anbringen kann. Frage ist, wie lange lässt sich das noch finanzieren? Weil das ist ja die Variante. Also eigentlich müsste man jetzt sagen, passt mal auf, Leute, es gibt nicht wenige, die auch influenzend tätig sind, gerade im Moment, die sagen, geht mal raus aus dem Internet, weil nichts ist so erholsam und entspannt und so weiterbildend und inspirierend wie das echte Leben. Und das echte Leben findet hier im Rahmen dessen, wie es im Zoo möglich ist, statt. Hier arbeiten echte Menschen, hier sind engagierte Menschen wie Sie und das Team unterwegs. Und wenn du hier schon allein, das habe ich vorhin gemerkt, als ich reingekommen bin, durch den ersten kleinen Park und dann durch den zweiten kleinen Park, bevor man dann da ist, wo der Shit passiert, da machst du so viele gute Atemzüge und man merkt richtig, wie der Puls runtergeht und dann ist man da so drin. Also zwei Zoobesuche pro Jahr, das wäre doch was. Oder am besten noch diese komische Karte nehmen, auch wenn ich jetzt nicht wie so ein Werber rüberkommen möchte. Aber das wäre ja schon mal die eine Säule, um das zu finanzieren. Aber das reicht ja nicht, oder?
Naja, gute Tierhaltung kostet einfach gutes Geld.
Richtig Geld, ja.
Und wir wollen gute Tierhaltung machen, da sind wir auch angehalten und was anderes steht für uns gar nicht zur Option. Von daher müssen wir mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden. Wir sind ganz nebenbei noch ein gigantischer Tourismusfaktor für die Stadt, so dass wir eigentlich ganz viele verschiedene Aufgaben erledigen. Ne? Die Forschung, die Bildung, der Tourismusfaktor, so dass eigentlich jeder Euro, der in den Zoo investiert ist, vierfach investiert ist. Und ich denke, das ist das beste Argument, uns mit erquicklichen Mitteln auszustatten.
Ging ja auch erstmal gut los, glaube ich. Da gab es da eine Tigergeburt, die bemerkenswert war, mit einem Fünflingswurf.
Genau, wir hatten einen Fünflingswurf. Eins war leider nicht
das
flink
war das
genug.
Ja, okay.
Genau, wir haben eine erstgebärende Mutter. In der Tierwelt sagt man eigentlich gerade, der erste Wurf ist so ein bisschen zum Ausprobieren, wie es funktioniert. Die Geburtswege müssten einmal geweitet werden und dann muss ein Tier ja erstmal verstehen, ich habe gerade den Geburtsschmerz, dann kommt hinten aus mir was raus, das macht noch komische Geräusche und krabbelt auch noch auf mich zu. Da muss natürlich erstmal verstanden werden, was ist denn das da gerade? Ach, das ist mein Jungtier und das möchte gerne an die Milchbar, sodass das sehr außergewöhnlich ist, dass eine erstgebärende Tigerin dann vier Jungtiere erfolgreich aufzieht.
Stimmt, das hat ja wirklich funktioniert.
Das funktioniert dann,
was
auch immer noch.
Was ich dann sehr, also nachvollziehbar, aber auch fies fand, dass der Vater, und da sind wir wieder der Unterschied zwischen Tieren und Menschen, der Vater musste dann erstmal schön vom Hof gejagt werden, entgegen dem Patriarchat, wie wir es kennen seit 2000 Jahren, weil damit nicht irgendwie Inzucht passiert oder sowas.
Das ist so ein bisschen das typische Denken des Menschen. Der Mensch hat irgendwie das große Bedürfnis, jedes Tierchen im Pärchen zu halten. Vielleicht, das kommt ja aus einem recht alten Buch, dass da immer ein Pärchen gerettet wurde. Aber das ist.
Wo wir nicht alle wissen, wer das warum überhaupt aufgeschrieben hat, oder?
Genau, genau. Aber das ist vom Prinzip so, ein Tiger ist ein Einzelgänger. Das heißt, wenn wir den im Zwangspärchen halten, das mag bei einzelnen Individuen funktionieren, vom Prinzip her ist ein Tiger ein Einzelgänger, trifft sich mit dem anderen Geschlecht zur Paarung und dann zieht jeder wieder seiner Wege. Und die Tigermutter muss mit den Jungtieren sogar aufpassen, dass sie eben keinen männlichen Tiger trifft, weil der sieht da vier wunderschöne Snacks rumlaufen und würde die auch entsprechend dann mitnehmen.
Eine Sensationsausdrucksweise. Das ist ja großartig. Und die anderen, also die vier, die wurden die schon ausgewildert oder werden die ausgewildert? Soll das so passieren? Oder wie wird das erstmal?
Nein, die sind Teil des europäischen Erhaltungszuchtprogrammes.
Ja.
Wir haben, oder die Zoos mit Umweltstiftung und jetzt fällt mir das Wort gerade nicht ein, zum Beispiel für den WWF. Mhm. Die haben Tiger ausgewildert, da ist es aber auch ganz klar, dass erstmal die Voraussetzungen gegeben sein müssen. Bevor man dort Tiger auswildert, braucht man erstmal Bäume. Man muss wahnsinnig viele Bäume pflanzen, weil der Tiger lebt von Hirschen und Rehen. Das heißt, man muss erstmal eine Vegetation schaffen, dann muss man entsprechend die Beutetiere auswildern. Und erst dann kann man Tiger auswildern. Und dann müssen wir uns als Deutsche immer so ein bisschen von unserem hohen Ross runterbewegen. Wir fangen unsere Wisente, die hier im Rothaargebirge freigelebt haben, wieder ein. Wir haben massive Probleme mit dem Wolf. Sagen den Menschen im fernen Osten aber, hier habt ihr einen 300 Kilo Tiger, der 300 Kilo Muskeln hat und doch durchaus mal eine ganze Schafherde über ein Jahr wegfressen kann. Hier viel Spaß damit, wildert den mal aus. Von daher auch dort müssen wir erst die Voraussetzungen schaffen. Unsere Tiere, die Jungtiere hier, sind praktisch im Rahmen des europäischen Erhaltungszuchtbuches geboren worden, um dann praktisch die Generation hier erstmal zu erhalten, bevor wir praktisch weitergehen können mit dem sibirischen Tiger. Problem ist, der sibirische Tiger kommt in Russlands fernem Osten vor, in Nordkorea. Das sind alles Länder, die haben ganz andere Prioritäten als Naturschutz. Die Tigerunterarten im Generellen oder Arten werden intensiv von der chinesischen Medizin genutzt, sodass da wieder die Frage ist, selbst wenn wir dort in der Region Tiere auswildern, ist das eigentlich ein Auswildern vor die Büchsen der Wilderer oder müssen wir dort erstmal anfangen, das Mindset der Leute zu ändern, dass man sagt, Mensch, ein Tigerknochen ist eben kein Aphrodisiakum, sondern wird nur von Leuten genommen, die einen kleinen Penis haben. Sodass man dann praktisch über die Leute lacht, die eben Tiger konsumieren. Und erst wenn dieser Gedankenschritt vollstatten gegangen ist, dann kann man sagen, jetzt können wir, wenn Lebensraum vorhanden ist, wieder Tiger auswildern.
Ich habe wahrgenommen, dass es gewinnbringender ist oder ähnlich Gewinn bringt es, sich einen großen Porsche zu kaufen, um das von Ihnen benannte Problem, wenn es denn eins sein sollte, das ist ja für Leute, wenn es denn eins sein sollte, irgendwie dann das Problem zu bearbeiten. Oh Mann, das Problem zu bearbeiten und wir waren beim kleinen Penis. Ich liebe diesen Podcast. Das ist ja wirklich ein komödiantisches Teil. Wo wir schon bei Nachwuchs sind, Elefantenkuh ist trächtig.
Die ist tragend.
Ich hab, sagt man tragend, ja?
Ja.
Okay, tragend. Ich habe gelernt, irgendwann mal bis anderthalb Jahre oder sowas dauert das.
Ja, so 22 Monate kann das schon dauern. Im Endeffekt ist es ihr fünftes Kalb, unser erstes hier in Magdeburg. Das heißt, wir sind alle deutlich nervöser als sie selber.
Bei welchem Stand sind wir jetzt?
August nächsten Jahres erwarten wir das.
Wie abgefahren das ist, oder?
Nächsten Jahres. Genau, bei dieser Tragzeit kann man halt auch nicht den Tag vorhersagen. Ne? Das ist es. Im Endeffekt entscheidet es dann die Kuh, wenn dann der Monat passt und die Woche passt und dann die Umgebung passt, dann ist Geburt.
Und wie ist so eine Elefantenkuh, wenn die schwanger ist? Ist sie dann, tragend? sonst ist Vermenschlichung. So ähnlich, wie wir das kennen? Dass sie dann halt besondere Sachen macht oder sowas?
Also bei Sveni jetzt ist uns das nicht groß aufgefallen. Die ist weiterhin eine sehr liebe und entspannte Kuh. Die kommt sehr gut mit den Bullen aus. Das ist vielleicht ein bisschen besonders. Aber ansonsten, sie haben jetzt noch irgendwie keine Gewürzgurken liefern müssen.
Jetzt wäre auch so, Kevin. Wenn sie mit dem Rüssel in den Sand schreibt, McDonald. Oder irgendwas anderes. Wobei wir sagen würden, ruf doch die Kaulitz-Brüder an.
Die sollen sich da auskennen,
wenn,
ja.
Wenn du sowas willst, ruf doch die Kaulitz-Brüder an. Ah, sensationell. Ich muss hier mal was vortragen. Für Menschen, die unter 26 sind, bitte unter 26, ihr fühlt euch gerade angesprochen, denn die MDCC macht ja diesen Podcast zum einen möglich, hat aber auch einen Junge-Leute-Rabatt, den ihr euch jetzt sichern könnt, und zwar jeden Monat 10 Euro Rabatt auf den Internettarif, und zwar dauerhaft bis zum 26. Geburtstag. Ihr müsst keinen Code eingeben und auch keinen anderen Stress euch jetzt antun. Die Infos einfach auf mdcc.de/junge-leute, mdcc.de/junge-leute, und dann einfach ein bisschen surfen, rumstreamen, sparen. Wir finden das fair. Und mindestens so fair wie die Unterstützung für diesen Magde-Podcast zum dritten Mal hier im Zoo. Einmal waren wir für jemanden dabei, der vorneweg quasi die Interimslösung hier war, den sie jetzt abgelöst haben. Dann waren wir mal da wegen des Nashornbabys. Macht denn das eigentlich? Ist ja gar kein Baby mehr, oder?
Nee, die ist jetzt in einer ganz harten Phase ihres Lebens.
Pubertät oder was?
Nee, sie wird abgesetzt. Die mütterliche Milchbar versiegt so langsam.
Ach Quatsch.
Und das ist auch wichtig jetzt für das mütterliche Euter, dass das mal so ein bisschen Ruhe kriegt, wieder eben aus der Milchproduktion rauskommt. Sie muss jetzt gerade ohne ihre Mutter auskommen, dass die Laktation einstellen kann. Und dann wird sich dieses Tier dann auch irgendwann auf den Weg machen im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes. Dann ihren Teil zur Population irgendwann wieder beizutragen.
Okay, aber das ist dann, wird dann woanders stattfinden, nicht hier in Magdeburg?
Das wird dann woanders stattfinden. Unsere Kapazitäten hier sind dann begrenzt. Unser Bulle ist recht alt, sodass wir den nicht mehr auf die Reise schicken wollen. Der darf hier bleiben. Und dann wird geschaut, zu welchem Weibchen er denn genetisch gut passt, wo noch was fehlt. Und ja, da auch eine ganz spannende Geschichte. Praktisch ein Ururenkel oder eine Ururenkelin des Bullens hier wurde ausgewildert. Spitzmaulnashörner haben leider die Angewohnheit, während der Tragzeit sehr aggressiv zu werden. Dieses Tier, was ausgewildert wurde, ist dort unten auch tragend geworden. Ist sehr aggressiv geworden, hat sich mit dem Elefanten angelegt und der hat das Ganze dann beendet.
Okay, sodass, Elefant.
Dem Ach, Elefanten geht's gut, ihr nicht mehr.
Elefant gegen Nashorn, Elefant
genau.
Gewinnt.
Sodass das dann leider ein nicht so gutes Ende genommen hat. Aber das ist eben auch Natur. Das blenden wir ganz gerne aus. Zum Natur und zum Leben gehört die Geburt genauso dazu wie der Tod. Das ist was ganz Natürliches. Wir als Menschen schieben das immer so ein bisschen beiseite.
Was nehmen wir da mit, falls ihr einen Elefanten trefft in der Population, in der Freien? Dann bitte nicht mit ihm anlegen, das könnte komisch werden. Ich würde aber nochmal, weil Sie ja auch so neu sind seit Juli, wie ist denn das gewesen? Ich meine, das ist ja eine Karriere. Studium, Doktorarbeit geschrieben, 3 Jahre schon Zoodirektor in Hof und dann hierher gekommen und jetzt immer noch erst 30. Wie war denn das vor dem Team? Weil hier sind ja Leute, glaube ich, teilweise, die sind seit Jahrzehnten hier in diesem Zoo. Wie haben Sie denn das gebacken gekriegt?
Ja, wir sind immer noch drin in dem Prozess. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn da so ein junger Spring ins Feld kommt und sagt, jetzt machen wir mal alles anders.
Ich nehme das wahr und ich weiß ja, wie ältere Menschen, die in einem Habitat unterwegs sind, welches sie sehr lange kennen und wo sich wenig verändert hat oder langsam, wenn dann, wie die dann auf so einen sehr meinungsstarken und auch in der Formulierung sehr starken und pointierten Typen treffen. Da gibt's doch, gibt's Zunder hier im Zoo oder kriegen sie es hin?
Och, ich bin ganz zuversichtlich, dass wir es bis jetzt hinkriegen. Man hat natürlich immer so ein paar Streitpunkte, aber darüber soll man sich dann auch streiten. Solange das auf einer fachlichen Ebene bleibt, ist das ja alles in Ordnung.
Braucht man hier Leute? Also brauchen Sie Leute? Ist hier auch der Fachkräftemangel, der vorherrscht oder sind alle Plätze im Zoo?
Nee, tatsächlich gar nicht. Also wir sind gut ausgelastet. Wir haben sehr viele Bewerbungen auf unsere Ausbildungsstellen hier. So viele, dass wir dann ein richtiges Assessment Center hier durchführen müssen,
geil,
um entsprechend auszusieben. Da kommt so ein bisschen, ich sag mal, wieder das Verrückte in den Tierleuten durch. Die wird es immer geben.
Tierleute, das ist ein Begriff, den ich von Ihnen mitnehme. Den habe ich so noch nicht gehört. Aber das ist Tierleute, ihr seid verrückt. Und die sagen dann, stimmt.
Ja, muss man sein.
Was war denn eigentlich Ihr erstes Haustier?
Oh, ich glaube, gestartet bin ich mit einem Hamster.
Okay.
Nee, stimmt gar nicht. Die Katzen waren vorher da. Waren
die tot, als der Hamster kam? Oder kam
nee, das haben, ließ sich ganz gut nebeneinander organisieren.
Haben alle überlebt?
Haben alle überlebt.
Im Rahmen ihrer Lebenserwartung?
Genau.
Sensationell. Was haben Sie denn jetzt noch so vor hier im Zoo? Was sind denn die nächsten großen Sachen? Elefantenkuh haben wir gehört, das ist im August ein großes Ding. Tiger haben wir auch drüber gesprochen, Schimpansenhaus haben wir drüber gesprochen. Ich finde es ja immer so schade, das sind immer so die großen Tiere oder die etwas beeindruckenden. Bestimmt hauen Sie mir jetzt gleich 36 verschiedene andere Kleinigkeiten um die Ohren, oder?
Ja, wir haben so zum passiert? Beispiel Andersons Querzahnmolche, die hier mal einziehen sollen.
Was?
Genau. Ist kein Axolotl, sieht ungefähr so aus, in braun mit ein paar Punkten. Super spannende Tiere, unsere Bali-Stare sind ganz spannende Tiere. Wir haben jetzt unsere
Kleiner als Axolotl oder größer?
Ungefähr gleich groß.
Und bewegt sich genauso im Wasser oder nicht?
Genauso okay. Im Wasser, genau die gleichen Außenkiemen, kommt aber praktisch aus einem anderen See bei
und
Mexiko.
Heißt die Querzahn?
Andersons Querzahnmolch.
Andersons Querzahnmolch, okay. Wahrscheinlich von einem Herrn Anderson entdeckt oder einer Frau?
Gehe ich von aus.
Wahnsinn. Ich bin im Axolotl-Game deshalb, weil meine Tochter in der Schule so ein riesengroßes Plakat darüber macht. Sonst hätte ich jetzt hier schön doof da gestanden, weil ich es auch nicht wusste. Axolotl sind ganz schön hässlich, oder?
Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Bei manchen Tieren muss man zweimal hingucken.
Axolotl sind von innen schön. Herr Bruce, oder?
Da wächst halt alles nach bei denen. Das ist sehr spannend.
Das ist wirklich cool. Und ist das bei Andersons Querzahnmolch auch so?
Ist auch so. Die haben auch erstaunliche Regenerationsfähigkeit.
Ich trage mich gerade mit dem Gedanken, eine Band zu gründen, die ich so nenne. Anderson, ja, hallo, wir sind Andersons Querzahnmolche.
Ja, warum nicht?
So, das ist mega. Und was gibt's weiter?
Naja, dann ist mir in den ersten Tagen und Wochen hier auch aufgefallen, das wird jedem auffallen, der nicht seit 30 Jahren in den Zoo kommt, ist ein bisschen schwierig, hier sich zurechtzufinden. Wir haben so eine schöne Parkanlage hier, viele verschlungene Wege. Ich hatte gestern ein nettes Gespräch mit einer Dame, die kam aus Brandenburg an der Havel. Die sagte, es ist super schön hier, super sauber, aber sie hat sich nicht so richtig gut zurechtgefunden. Also wir werden hier unser Wegeleitsystem ganz dringend überarbeiten müssen. Die ersten Schritte sind getan, ein Grundplan steht. Und dann geht das damit hoffentlich noch dieses Jahr los, dass dann auch die Leute, die von weiter weg kommen oder nicht so oft hier sind, sich hier zurechtfinden und auch alles sehen.
Was heißt denn das? Müssen dann Tiere umziehen oder so? Nee, es geht nur darum, dass das System ein bisschen besser ist.
Es geht darum, dass die Wegweiser besser sind, dass sie klarer sind, dass man weiß, wo man hin muss, dass man einen vernünftigen Plan in der Hand hat und von vornherein schon sieht, wo muss ich denn lang, wenn ich hier neu bin und mich noch nicht auskenne.
Haben Sie eigentlich eine MDCC-Beziehung schon oder was fällt Ihnen ein, wenn ich MDCC sage?
Naja, ich bin Kunde,
gut.
Recht schnell und war tatsächlich sehr überrascht, wie schnell das ging mit meinem Internetanschluss.
Und das meinst du auch ernst? Sagen Sie jetzt nicht einfach so, weil Sie im Magde-Podcast zu Gast sind?
Nee, das sage ich ernsthaft, weil also wenn man mal zu Hause kein Internet hat, dann fühlt man sich so ein bisschen in der Steinzeit und das ging wirklich sehr fix, ohne dass ich einen Zoodirektorenbonus ziehen musste.
Aber hätten Sie es gemacht? Machen Sie sowas?
Nee, eigentlich ist mir das eher unangenehm.
Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel bei Bingöl am Hassel nicht gleich in der ersten Schlange ist und dann sagt, ich bin der Zoodirektor. Oder sind Sie Vegetarier?
Nein.
Oder vegan?
Nein.
Okay. Aber Sie, das wird der Herr Nienhaus, der Chef von der MDCC, gerne hören. Und wenn mal was hakt, kann ich immer nur empfehlen, das mache ich auch fast in jeder Folge, der Beschwerdebutton ist das Geilste, was die MDCC hat, weil er nämlich funktioniert.
Es ist ja nicht schlimm,
wenn mal was nicht funktioniert, aber die haben so einen Beschwerdebutton und wenn man da klickt, bupp, und dann kümmern die sich wirklich mindestens so schnell, wie sie ihr gekriegt haben, finde ich auch gut. Naja, und wie ist das jetzt, so ein energiegeladener 30-jähriger Doktor? Ich betone das übrigens nicht, um sie irgendwie, dass sie sich komisch fühlen. Ich hoffe auch nicht, dass es so ist, sondern weil ich es halt wirklich bewundernswert finde. Ich meine das zutiefst ernst, dass die eigene
Doktor dürfen Sie nochmal gar nicht so richtig sagen.
Warum?
Weil ich habe ein PhD gemacht.
Was heißt das?
Das ist so, Das ist so, dass in den umliegenden Ländern, wenn man dort Veterinärmedizin studiert, dann kriegt man mit seinem Abschluss den Doctor of Veterinary Medicine. Und die wundern sich dann immer, was setzt sich denn da ein Deutscher hin und macht und tut und kriegt hinter den Doktortitel. Den kriegen wir ja einfach so. Und dann gibt es praktisch so ein einheitliches System, das nennt sich dann das PhD-Studium, ist ein Aufbaustudium. Das ist auch eine Promotion. Da muss man aber hinterher nochmal Creditpunkte sammeln, Veröffentlichungen schreiben. Und das ist halt europaweit und auch in den Staaten entsprechend anerkannt, sodass jeder weiß, was hat man hinterher getan. Das ist vergleichbarer.
Das heißt,
und auf Englisch.
Ist halt ein Englisch. Doktor.
Ist ein englischer Doktor,
und
ja.
Und den mit Hut aufsetzen und dann durch die Stadt gekutscht werden und nächtelang nochmal was Neues geschrieben und die forscht und veröffentlicht, das ist der nicht?
Das ist passiert auch, aber halt eben entsprechend so vergleichbar.
Ah, okay. Also was ist das nun, ein richtiger Doktor oder nicht?
Doktortitel darf ich mich so direkt nicht nennen.
Ach so.
Er steht auch praktisch hinter meinem Namen, ist nicht Teil meines Namens. Ne? Der deutsche Doktor, Punkt, steht ja vor dem Namen, ja, und wird auch in den Perso eingetragen, der PhD eben nicht. Ah. Ich könnte den einmalig umwandeln in einen deutschen Doktortitel, aber ich tausche ja auch also eigentlich keinen Porsche gegen den Golf.
Ja, sowas ist in Österreich wichtig. Da steht bis zum Pionierleiter und Wandzeitungsredakteur jeder Titel, den man je in seinem Leben hatte, auf dem Grabstein. Aber auch davon sind sehr weit entfernt. Ich bin schon wieder abgebogen, bleibe aber dran. Ist das jetzt hier so eine Durchlauferhitzernummer oder haben Sie wirklich Bock, jetzt hier im Zoo nachhaltig was zu machen, weil er ja groß genug ist?
Na, ich habe Bock, nachhaltig hier was zu machen. Wir haben hier auch noch gut was zu tun. Wir haben schon Teile, die sind in großen Teilen fertig. Wir haben aber auch noch ordentlich was vor uns. Wir haben jetzt im Stadtrat, waren wir jetzt mit dem Antrag, dass der Denkmalschutz hinter der Zoowelle aufgehoben werden soll. Das wäre für uns ganz wichtig, dass wir diese Fläche auch richtig nutzen können.
Wie waren da die Resonanzen?
Eigentlich sehr gut.
Eigentlich sehr gut klingt genau nach unserem Stadtrat. Und dann kam irgendwer jetzt, und hat dazwischen geschrien.
Ich habe es jetzt eher so ein bisschen auf die Allgemeinsituation bezogen. Es wurde nicht so ganz verstanden, dass es nur um das Gelände zwischen Zoowelle und Nashorngehege geht. Ah, okay. Nicht um den Park vor dem Zoo.
Okay.
Darum geht es eben nicht, sondern nur um den Teil, der sowieso im Zoo liegt, momentan nicht zoologisch genutzt werden kann. Wir haben dann einen Weg, der ist eine Schotterpiste, weil er eben so dort langführen muss. Dort darf nicht langfristiges sein und es wäre einfach super schön für unsere Besucher, die mit dem Rollstuhl oder im Kinderwagen unterwegs sind, wenn man diesen Weg entsprechend befestigen könnte, dass die nicht durch den Schlamm kriechen müssen hier.
Boah, wünsche ich Ihnen Glück, dass das gut funktioniert. Ich habe in letzter Zeit hin und wieder mal Stadtrat geguckt. Ich will mich ja auch mit keinem anlegen oder so, aber liebe Stadträtinnen und Stadträte, vielleicht hat das ja jetzt nochmal geholfen hier, dass wir immer schön Magde-Podcast hören. Da ist man dann noch ein bisschen entspannter, weil man dann nicht so unter Druck steht wie in den heiligen Hallen unseres Stadtparlamentes, weil da geht es ja mitunter ab. Da weiß man ja auch nicht, warum ist man eigentlich freiwillig dahin gegangen. Von allen Seiten kriegt man teilweise Feuer, aber großen Respekt an alle, die das machen, vertragt euch da gefälligst und findet mal einen Weg für die Stadt, weil letztendlich geht es hier um uns und um die Magdeburgerinnen und Magdeburger, die hier drin wohnen. Mensch, Herr Doktor, ach nee, darf ich ja gar nicht sagen, Herr Bruce,
ja. David. Macht mich David, ja auch nicht zu David. Einem besseren Menschen, der olle Doktortitel.
Ja, ist ja auch Quatsch, ja, nee, ist alles gut. Das hat mir total Spaß bereitet und war irre schnell, ich weiß gar nicht. Wir sind so bei 40 oder 50 Minuten oder sowas und ich habe den Eindruck, wir haben anderthalb Stunden hingelegt. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen, was noch ganz wichtig wäre?
Eigentlich nicht. Wir hatten lustige Themen, schwere Themen, Zukunftsthemen.
Brauchen wir Kohle?
Kohle immer.
Ich finde so, immer. Kohle braucht man immer. Kohle aber wer Kohle immer. Braucht, muss freundlich sein. Da müssen wir nochmal... Müssen wir mal freundlich fragen. Da wünsche ich Ihnen die richtige Haltung und den guten Beat mit den Leuten, um die es dann geht hier in der Stadt. Ah, das werden Sie schon finden. Ich finde Sie voll Knorke, wie man in Berlin sagen würde, aber das ist ja Quatsch, weil wir sind ja Magde-Podcast.
Ja, ich freue mich.
Bis dann.
Magde-Podcast. Wattefeuille von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.